Herzlich willkommen bei Coole Bude, dem Podcast über die Zukunft der Immobilienbranche. Heute in einer besonders coolen Bude bei Jan Hase bei der Firma Wunderflat in Berlin. Hallo Jan, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Genau.
Jan, kannst du kurz für unsere Hörer vorstellen, was Wunderflat ist und was Wunderflat macht?
Klar. Ja. Aber vielleicht lass uns erstmal einen Step zurück und ganz kurz was über dich sagen. Also genau, wo kommst du her, was machst du und dann steigen wir vielleicht gleich in Wunderflat ein.
Okay. Lass uns persönlich, also wer ist Jan Hase?
Also ich bin in Berlin geboren, also ich bin gebürtiger Berliner, immer noch hier.
Okay.
Ja, nicht wirklich rausgekommen, längste Zeit außer von Berlin waren 3 Wochen oder so. Also immer hier gewesen, habe ja auch studiert, habe meinen Ursprung eigentlich in der IT, also ich habe Informatik studiert und VWL, habe dann auch bei Konixdorf als technischer Leiter gearbeitet, da meine ersten Berufserfahrungen gesammelt, also klar von Entwickler bis technischer Leiter, klassische Corporate Ladder. Hochgelaufen. Dann habe ich festgestellt, dass so die Old Economy doch ein bisschen schwerfällig ist, sich langsam bewegt, für Innovationen nicht so gern zu haben ist. Und habe meinen Job da gekündigt, dort ein Startup gegründet, das verkauft, dann zum Mobilen Scout gegangen und dort als Mentor für Startups gearbeitet, einige Jahre. Und da dann auch meine beiden Mitgründer kennengelernt und im Endeffekt an Wunderflat gearbeitet.
Ja. Ah, okay, du warst bei Immobilien Scout.
Genau.
Mit denen habe ich auch ganz stark Kontakt nochmal gehabt als Projektentwickler, weil wir unsere Projekte da halt eingestellt haben. Wer sind deine beiden Mitgründer?
Das ist Arkadian Polski und Benedikt Scholz. Benedikt Scholz ist nicht mehr in der Firma. Wir haben damals angefangen mit einer Tauschplattform für Studenten. Also die Idee war, jemand im Auslandssemester aus New York geht nach München, jemand von München geht nach London und die drei könnten die Wohnung tauschen. Und wir haben dann festgestellt, dass eigentlich das, was wir anbieten, also möblierte Wohnungen auf Zeit, voll möbliert, dass die Leute, die das nutzen, eigentlich eher Zeit kaufen wollen. Also die haben halt in der Regel Geld und wollen damit Zeit sparen und bei Studenten ist es oft andersrum. Ne? Viel Zeit, wollen Geld sparen und das hat einfach nicht gepasst. Und wir haben dann nach 3 Monaten die komplette Firma einmal umgeworfen und uns auf Unternehmenskunden fokussiert. Und dabei ist auch der dritte Mitgründer rausgegangen.
Ah, okay. Genau. Das muss ich mir dann vorstellen. Also ihr habt dann das Boardinghouse-Konzept, was ja sonst ganz klassisch dafür da war, dass wenn jemand halt in die Stadt kommt von einer anderen Firma und halt hier übernachten will, entweder Hotel oder Boardinghouse, das Konzept habt ihr quasi angegriffen und einmal für euch umgedreht.
Genau, also angegriffen nicht. Boardinghäuser wären unsere Kunden und sind auch heute noch unsere Kunden.
Echt? Okay. Ja,
also was wir im Endeffekt machen, wir bieten den Leuten eine Online-Plattform, wo Vermieter, Professionelle wie auch Private, ihre vollmöblierte Wohnung inserieren können und wir bringen die mit Mietern zusammen. Genau, und das machen wir im Endeffekt für mindestens 1 Monat und mit Fokus auf Unternehmenskunden, wie gesagt. Also jetzt nicht Unternehmenskunden, sondern halt schon Privatleute, die aber in der Regel irgendwo arbeiten. Wir haben auch, Teil unserer Kunden sind auch Studenten, auch Rentner, aber es muss sich immer der Lebensmittelpunkt verlagern. Das heißt, was das halt nicht heißt, ist, dass wir haben keine Touristen auf der Plattform.
Also quasi nicht so Airbnbs,
genau.
Für ein Wochenende oder sowas, sondern ihr braucht da wirklich, keine Ahnung, so wie bei meinem Business jetzt, so ein freier Mitarbeiter, der jetzt irgendwie für ein Projekt 2 Monate in die Stadt kommt.
Genau. Also wirklich dann auch in der Stadt wohnen für die Zeit.
Ja. Das ist ja dann noch politisch korrekt, nicht? Weil das ganze Airbnb-Thema ist ja gerade ziemlich heiß und auch nicht so gern gesehen. Habt ihr mit eurer Zielgruppe komplett ausgehebelt?
Ja, also wir haben uns auch, bevor wir gegründet haben, also ich glaube, wenn man in Berlin ein Startup gründet, muss man sowieso sich dem bewusst sein, dass die Politik sehr stark ist in Berlin, genauso wie auch in Deutschland. Deswegen haben wir uns von Anfang an auch sehr nah an die Politik angeschmiegt und probiert herauszufinden, was ist zum Beispiel der Sinn der Zweckentfremdungsverbotsverordnung, also im Volksmund das Anti-Airbnb-Gesetz, so, warum gibt es das, was war der Hintergrund, haben dann mit der zuständigen Frau gesprochen von der SPD, die es geschrieben hat, um dann halt auch sicherzustellen, dass wir quasi auch im Sinne der Stadt handeln. Also ist mir auch wichtig als Berliner, dass das halt auch im Einklang ist.
Ja. War das eine kooperative Zusammenarbeit oder wurdet ihr da erstmal so als nächstes Airbnb geblockt oder so?
Nee,
oder?
Gar nicht. Also es war sehr kooperativ. Wir haben quasi gefragt, so, warum gibt's das? Und sie haben uns erklärt, es gibt Wohnraum, es gibt Beherbergungsraum und was wir jetzt gerade mit Airbnb sehen, ist, dass der Wohnraum zur Beherbergung genutzt wird. Und dafür werden aber eigentlich Hotels subventioniert, ne, durch die 7% Mehrwertsteuer, die sie nur zahlen. Und was wir halt machen, ist, wir haben halt Leute im Wohnraum, die dort auch wohnen, also Leute, die in der Stadt arbeiten, die dort studieren, die ihren Lebensmittelpunkt dort haben und halt eben keine Touristen. Die Touristen sollen bitte ins Hotel gehen, deswegen ist das sofort mit offenen Händen angenommen worden.
Achso, deswegen betont es auch immer diesen Lebensmittelpunkt quasi, genau, ne? Weil sozusagen das einfach nur Berliner auf Zeit quasi werden dann sozusagen.
Genau, also so 60% unserer Nutzer, die mieten erstmal eine Mietwohnung für 3 bis 4 Monate, um zu schauen, ob sie die Probezeit überstehen, also ob sie dort überhaupt in der Firma arbeiten wollen, ob die Firma auch will, dass sie dort arbeiten, und um halt erstmal irgendwo zu starten, bis sie sich eine langfristige Wohnung suchen.
Ja, ist halt wie so eine Landing-Plattform erstmal.
Genau. Erstmal leicht zugänglich Stadt und dann, bedarfsorientiertes Wohnen ist da auch so ein Begriff aus der Politik. Also die Leute, die halt bei uns Wohnungen buchen, die haben halt sonst unmöblierte Wohnungen gebucht, auch unbefristete, und haben halt dadurch im Endeffekt auf dem falschen Markt konkurriert. Weil die unbefristeten Wohnungen, die großen, sollen halt an Familien gehen. Und es gibt aber für diesen befristeten Wohnraum, die Leute haben halt ganz andere Ansprüche. Die wollen halt kleine Wohnungen haben. Also die brauchen nicht unbedingt große Wohnungen. Und genau, ja.
Wie groß ist diese Gruppe? Also die halt nur so ein, das kannst du sicherlich jetzt nicht genau sagen, aber so einfach mal so ein gefühlter Wert.
Oder wer ist das?
Wer das ist, glaube ich, dass
ja. Dann würde mich auch schon interessieren, weil ich habe jetzt ein Bild im Kopf. Das sind halt irgendwie hochdotierte Angestellte, die dann halt irgendwie rübergeholt werden in andere Stadt oder auf Experten auf Projektbasis, aber...
Nee, viel, viel, viel simpler. Also im Endeffekt, also wenn man sich so ein Leben heutzutage anschaut, viele Leute studieren, ein Studium an sich ist befristet. Das heißt, sobald du da in diesem in den Akademiker-Track einschlägst in deinem Leben, hast du halt mehrere Stationen, die befristet sind, wie halt dein Bachelor, dein Master, dein Auslandsstudium, dein Praktikum, was du irgendwo machst. Das ist in der Regel nicht in der Stadt, wo du geboren bist. Ja. Und du machst dein Praktikum auch oft nicht da, wo du studierst. Das heißt, du hast immer wieder temporäre Aufenthalte. Dann nach dem Studium fängst du den ersten Job an. Im Schnitt bleiben die Leute dort 2 Jahre. Das heißt, neben der Probezeit, die halt auch wieder so einen temporären Faktor da reinwirft, hast du halt auch noch halt die Statistik, die dir sagt, okay, ich werde da eh nur 2 Jahre arbeiten an meiner ersten Station. Will ich mir da jetzt wirklich eine komplette Einrichtung kaufen? Will ich mir eine Wohnung kaufen? Das sagt mir auch nicht für den Start. Genau, und dann, wenn man sich dann, also dann haben wir gedacht, auch am Anfang, dass zum Beispiel Familien sowas eher nicht nutzen würden, aber es ist ganz, ganz anders. Also zum Beispiel der Berater, der für ein Projekt irgendwo hin entsandt wird, der musste halt bisher immer alleine im Hotel wohnen, weil es für eine Familie einfach nicht wohnlich ist. Ja. Mit Wunderflats kann er halt auch einfach eine 3-Zimmer-, 4-Zimmer gemietete Wohnung.
Kann die Familie mitbringen.
Genau, und kann die Familie mitnehmen und es kostet dann nur noch die Hälfte als das Hotelzimmer. Selbst danach dann, also wenn man dann jetzt zum Beispiel an Rentner denkt oder pflegebedürftige Leute, die Person, die halt zu Hause sitzt, irgendwie pflegebedürftig ist, halt nicht mehr so gut gehen kann vielleicht, wenn da jetzt das Sofa kaputt geht, die kann nicht einfach zu Ikea gehen und sich ein neues Sofa holen, sondern für die macht es auch extrem Sinn, dass der Eigentümer oder die Wohnung quasi immer dafür sorgt, dass man würdevoll dort leben kann. Das heißt also, wir haben festgestellt dann im Endeffekt, dass es über die komplette Bevölkerungsbreite geht und der Anwendungsfall halt immer unterschiedlich ist. Also deswegen setzen wir uns auch sehr stark damit auseinander, was bedeutet überhaupt Wohnen? Ja. Also was macht dir das Zuhausegefühl und was gehört alles zum Wohnen dazu? Weil es im Endeffekt das, was wir machen. Wir wollen Wohnen buchbar machen und nicht die Wohnung in den Mittelpunkt stellen. Okay. Weil das Wohnen für die Leute immer was anderes bedeutet. Ja.
Okay. Ja. Was bietet ihr da für Levels an? Also in den Wohnungen? Ist das dann, ich sag mal, kann ich von eher schlicht bis super exklusiv bei euch alles finden? Genau. Also habt ihr richtige Bandbreite dafür auch?
Ja, also auf jeden Fall ab einem bestimmten Preis. Also wir haben natürlich auch Probleme, günstigen Wohnraum zu finden, genau wie alle anderen im Markt. Das ist im möblierten Markt nicht anders. Was auf jeden Fall anders ist, also wir sehen, dass die Mieten bei uns auf der Seite jetzt im letzten Jahr nicht so stark gestiegen sind wie die im unbefristeten Sektor. Die sind halt stabiler, steigen auch, aber halt nicht so stark. Und von der Bandbreite, wir fokussieren uns, wie gesagt, auf das Professional-Segment, weil da auch das Angebot vorhanden ist. Also Leute sind willig, was zum Zeitsparen zu zahlen, müssen in die Stadt. Die Firmen geben meistens auch noch was dazu. Dadurch fängt halt bei uns eine Wohnung so bei 650, 750 in Berlin jetzt an. Das ist natürlich in anderen Städten, also München ist viel teurer. Wir sind deutschlandweit aktiv auch. das ist halt, wo es anfängt. Für Studenten ist natürlich 650 Euro schon teuer, das kann sich nicht jeder leisten. Aber wir arbeiten da auch an Modellen, um da günstiger Wohnraum zu schaffen.
Ist das all-inclusive dann?
Ja, alles. Also, was
es gibt nur einen Preis für den Mieter.
Genau, also du buchst quasi, dass du in Berlin wohnst oder in München wohnst.
Allen Strom, Wasser, Telekommunikation.
Genau, Internet, wenn für dich halt Reinigung, eine tägliche Reinigung oder eine wöchentliche Reinigung dazu gehört, gehört das halt dazu und ist auch inklusive. Da gibt es verschiedene Angebote. Das ist aktuell von den Eigentümern oder Vermietern oder Betreibern abhängig. Ja. Also Boardinghäuser, wie ihr erwähnt habt zum Beispiel, da ist natürlich eine Reinigung inklusive. Wenn man jetzt eine wirkliche Wohnung, die jemand halt vermietet, nimmt, da ist es nicht unbedingt dabei. Und so kann halt jeder entscheiden, was für einen selbst Wohnen bedeutet. Mhm. Ja. Und in Zukunft wollen wir natürlich dann noch anbieten, dass die Leute, wenn sie jetzt eine Wohnung mieten, wo zum Beispiel keine Reinigung inklusive ist, dann das dazu buchen können.
Einfach mit dazu buchen können.
Ja. Service. Genau, okay. Ja. Ja, cool. Da sind wir aber jetzt aktuell noch nicht. Also wir sind immer noch dabei, das Core-Business aufzubauen.
Ja. Okay. Und wie sehen die Wohnungen dann halt aus? Wie darf man sich das vorstellen? So? Also klar, Boardinghäuser kenne ich. Ja?
Ja.
So, wie sieht dann so eine private Wohnung aus, die dann halt
so? So wie deine Wohnung. Also, okay. Also die durchschnittliche Wohnung bei uns hat irgendwie 60 Quadratmeter, ja. Kostet 1200 Euro. Das ist so der Durchschnitt über alles. Aber da hast du natürlich auch die einzelnen Boardinghäuser, wo du das Bett, wo du nur einen Raum hast wirklich mit teilweise 45 Euro Quadratmeter, wie auch dann die 5-Zimmer-Wohnung, die dann halt irgendwie nur 17 Euro Quadratmeter kostet.
Okay.
Also hast du halt, da ist halt die ganze Bandbreite schon drin.
Ja. Ja.
Und ja, also da, also was wir auf jeden Fall festgestellt haben, ist, dass also viele Eigentümer kamen auf uns zu und haben gefragt, okay, was für eine Wohnung muss ich bauen? So, wie muss die aussehen? Was muss alles drin sein? Und das können wir halt gar nicht sagen. Also was am besten funktioniert, ist tatsächlich Individualität. Also die Leute, das Hauptgegenargument gegen Wohnen auf Zeit für viele Leute oder gegen eine möblierte Wohnung ist, dass sie ihre Wohnung möblieren wollen. Und warum wollen sie das? Um sich halt selbst zu verwirklichen. Das macht man über die Lage, das macht man über die Möbel, über, weiß nicht, auch den Statuswert der Wohnung. Mhm. Und das wird natürlich ein bisschen eingeengt, da schließlich möbliert ist. Das heißt, die Leute, was wir festgestellt haben, das ist, dass spezielle Wohnungen am besten funktionieren. Also Wohnungen, die halt irgendwas haben.
Besonderes haben.
Wie zum Beispiel so ein klassisches Beispiel bei uns ist, wir haben eine Wohnung, da ist die Badewanne in der Küche. So, die ist halt dauerhaft ausgelastet. Okay. Also da, die steht halt nie leer. Genauso
das wie kannst du auch mal so für 3 Monate kannst du das mal machen und dann kannst du es allen erzählen. Kannst sagen, hey, genau, ich habe in einer Wohnung gewohnt, völlig abgedreht mit einer Küche in der Wanne. Oder mit einer Wanne in der Küche, so rum.
Ja. ist das vielleicht aber auch so, weil das halt, ich sag, Instagrammable ist? Also du weißt vielleicht, was ich meine, weil zum Beispiel für Restaurants, das ist ja ein hoher Faktor inzwischen, dass die Inneneinrichtung irgendwie Instagrammable ist. Oder? Ja. Also dass es halt irgendwie cool aussieht, so in einem Square. Und ich stelle mir gerade vor, das ist halt so ein typisches Instagram-Ding, so, ne? So, hier angekommen in Berlin mit der hier.
Mit der Badewanne in der Küche.
Ja, mit einer Badewanne in der Küche. Ja.
Also ich frage nur, weil irgendwie ich jetzt, wie gesagt, auf dem Werbebereich die Faktoren da halt so kenne. So,
ja.
Ne?
Also. Ja, also für die Leute bedeutet halt Wohnen was anderes, also oder das Zuhausegefühl. Also für manche gehört halt ganz klar dazu, um sich zu Hause zu fühlen, dass man auch Freunde einladen kann. Das heißt, du willst halt zum Beispiel nicht ein Bild, was du halt nicht vertreten kannst, weil dann musst du sagen, so, hey, ja, ich hab, das ist eine mobile Wohnung, so, ich habe die nicht selber eingestellt und du fühlst dich halt sofort schlecht, Leute einzuladen.
Ja.
Das heißt, also für die Leute, die müssen halt eine Wohnung finden, wo sie vielleicht sogar noch selber ein Bild anhängen können. Mhm. Also wo die Bilder halt noch nicht hängen oder, ne, also, und andere Leute, also wie auch ich oder mein Mitgründer, wir haben halt einfach keine Zeit und auch kein Interesse daran, sich also um die Wohnung zu kümmern. Also ich will, dass die funktioniert und ich will, dass die gut aussieht, aber ich will das nicht selber machen.
Ja.
So, also ob die jetzt blau ist oder grün, das ist mir halt egal. Also ich hab auch da nicht so ein ästhetisches Verständnis dafür, muss ich auch gestehen.
Also, so eine Geschlechtergeschichte vielleicht sogar?
Ja, das weiß ich
Altersgeschichte?
Nicht. Altersgeschichte? Ja, ist schwer zu sagen. Okay. Also da würde ich mich jetzt nicht drauf einlassen, was zu sagen. Aber.
Nee, das würde ich auch nicht an deiner Stelle.
Es gibt doch den alten Witz, ne? Also Mann und Frau kommen in die Wohnung irgendwie. Mann sagt, ja, streich mal immer drüber und Frau will sich gleich Gummihandschuhe anziehen. Also.
Ja, ja, klar. Die Frau, ja, richtig. Da komme ich auf
Besichtigung, ne?
Da komme ich auf ein gutes Thema, weil ich habe 93 selbst mal eine möblierte Wohnung gemietet, eine Einzimmerwohnung in der Ulanstraße. Und da bin ich rein und der erste Wunsch war, alles rauszuschmeißen und neu zu machen. Okay. Also das war dann noch Bedingung, dass ich sie anmiete. Ich habe da auch nie drin gewohnt. Ich habe die dann nur einmal neu angestrichen und bin dann wieder ausgezogen. Aber das war wirklich echt so muffig und alt. Wie stellt ihr das sicher, dass ihr halt sowas nicht habt? Also vor allem in dem angespannten Wohnungsmarkt.
Der ist extrem wichtig. Also so einer der Hauptgründe, warum Leute mit uns buchen, ist halt Vertrauen. Weil, ne, also wir haben teilweise Leute, die bleiben halt 3 Jahre in dem Wohnen, in dem Wohnen, die bei uns buchen, vor allen Dingen halt Botschafter. Die wissen halt, ich bin für 3 Jahre in Berlin und buche da meine gute Wohnung und fertig aus. Und da ist es extrem wichtig, dass sie der Plattform vertrauen, auch online jetzt die Miete für 3 Jahre zu garantieren. Ne? Und dafür schicken wir Fotografen in die Wohnung, die wir selber ausbilden, die dann Fotos schießen, zum Beispiel jetzt nicht, also ohne Weitwinkelobjektiv. Also das Ziel ist, dass die Bilder möglichst stark repräsentieren, wie es auch wirklich vor Ort aussieht. Und die Fotografen überprüfen auch eine Mindestinventarliste. Wir haben auch ein Team von 20 Leuten da sitzen, die mit Vermietern die ganze Zeit sprechen und probieren halt die Preise zu optimieren. Warum stimmt die Auslastung nicht? Muss ich mit dem Preis runtergehen? Irgendwie, warum habe ich so viele Anfragen? Muss ich vielleicht ein bisschen höher gehen? Oder liegt es vielleicht daran, dass da ein Bild von einem Hund, der ein Schaf zerfleischt, was auch ein Beispiel bei uns tatsächlich war, dass die Leute das halt nicht anfragen? Ja, also das ist halt echt super durchwachsen, aber wir haben halt echt, also jetzt so Wohnungen wie, weiß ich, so schmutzige Wohnungen oder Schimmelbefall oder sowas, sowas würden wir halt nicht als Inventar aufnehmen. Mhm. Also wir filtern da auch sehr stark aus.
Also ja, Quality Control.
Dafür. Genau, also jeder, der bei uns inseriert, der wird auch von einem Mitarbeiter angerufen, ein Gespräch mit dem geführt, weil bei uns auch, also die Hälfte unserer Nutzer sind Internationals, also Leute, die auch kein Deutsch sprechen. Das heißt, also wir arbeiten auch nicht mit rassistischen Vermietern zusammen, die werden von der Plattform ausgeschlossen, weil es einfach mit dem Ziel vom Wunderflats nicht übereinstimmt. Also wir wollen halt, dass jeder dort leben und arbeiten kann, wo er will. Und dass jeder schließt halt jeden ein, egal ob der schwul ist, egal ob der aus Japan, Indien, Deutschland, was auch immer kommt. Und genau, das heißt also, Rassismus hat da bei uns auch nichts zu suchen.
Cool, right. Wohnung von Kosmopoliten für Kosmopoliten, genau, sozusagen. Okay, den lasse ich mir schützen, den Spruch.
Und ihr sagt, ihr benutzt keinen Weitwinkel, weil das quasi so den Eindruck verzerrt?
Genau, also das, also was wir probieren, ist halt den Eindruck, wenn du in die Wohnung kommst, möglichst real darzustellen. Okay. Also dafür ist zum Beispiel auch die Kameraposition nicht oben, da wo der Kopf ist, sondern ein bisschen tiefer so. Also weil man hat halt kein gutes Raumgefühl, wenn man zum Beispiel das Bild so hoch fotografiert. Ja. Und zum Beispiel auch nicht überbelichtet. Also man sieht das auch bei Hotelfotos oder so, dass sie super starke Farben haben, super hell beleuchtet sind. Über.
So dieser skandinavische Look.
Genau, ja, du hast genau. Dann irgendwie auch, siehst halt, dass die Ecken irgendwie rund werden, weil das Objektiv so weit ist. Und das soll man vermeiden, weil wenn die Leute in die Wohnung reinkommen, die sollen halt 3 Monate im Jahr bleiben. Und wir betreuen die Mieter auch von Einzug bis Auszug.
Okay.
Viele verlängern auch bei uns und bleiben dann in der Wohnung. Und genau, und da wollen wir natürlich glückliche Kunden haben. Also.
Okay, cool.
Ja, ich kann das verstehen. Ich war gerade in Stockholm und wir haben über eine große Plattform, Namen sage ich jetzt nicht, halt auch so ein schönes Hotel gebucht und super Bewertung und das war das räudigste Hotel, in dem ich wirklich seit 20 Jahren war. Also die Fotos sahen alle echt klasse aus, aber das waren 10 Quadratmeter, keine richtige Belüftung, das war echt schrecklich. Also es war eigentlich keine schöne Zeit und deswegen, das ehrt euch. Also das macht es natürlich besonders und setzt sich aber durch, weil in das Hotel gehe ich nie wieder. Ja. Ne? Das ist klar.
Naja, ganz schwierig. Aber ist dann sowas wie VR für euch dann auch so ein Thema? Oder ist das sowas wie VR, Virtual Reality, für euch auch so ein Thema?
Ja, wir haben da viel drüber nachgedacht. Also wir haben,
denken gerade viel darüber
nach. Ja, also auch bei ImmoScout damals war das auch schon ein Thema. Wir haben auch ein paar Ventures betreut, die damit viel gearbeitet haben. Ja. Aber also, ne, als wir angefangen haben mit Wunderflats, hatten wir Besichtigungsraten von 60%. Also 60% der Leute, die bei uns eine Wohnung gebucht haben, die haben vorher besichtigt. Das ist inzwischen unter 1%. Und wir
unter 1%?
Ja, und also unter 1% der Leute besichtigen bei uns.
Okay.
Und das liegt halt nicht daran, dass wir, also wir haben kein VR. Ja. Wir haben kein Augmented Reality auf der Seite, kein Virtual Reality, sondern die Bilder sind echt. Die Bewertungen sind echt und man kann uns anfassen, man kann vorbeikommen, kann mit uns reden, man kann uns anrufen und das ist halt das, was quasi das Vertrauen schafft.
Okay. Ja.
Da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Klar. Also unter 1% der Leute, die bei euch eine Wohnung buchen für 3 Jahre, gucken die sich vorher an.
Ja.
Das ist, als ob ich ein Hotel buche für 3 Jahre, ohne dass ich genau weiß, wie es wirklich aussieht.
Wie ist es dann mit Exit-Konditionen? Das heißt, wenn die Jungs dann sagen, nach einem Monat, du, das war doch nichts, können die dann Klar. Ist das dann easy peasy?
Klar. Okay. Ja, also stellen wir auch eine Ersatzwohnung, wenn es, also ja. Wir helfen auch eine Ersatzwohnung zu finden, wenn es sich passt, aber okay. Das passiert nicht. Also haben wir vielleicht ein, zwei Mal gehabt, aber.
Das sind sensationelle okay. Werte.
Ja.
Das ist wirklich gut.
Das ist wirklich gut.
Macht ihr dann auch so Video oder so? Oder wirklich
gar
nur
nicht.
Fotos?
Gar nicht, nur Fotos.
Okay, cool. Ja.
Okay.
Wie wichtig ist Social Media für euch? Ist das ein Kanal, den ihr häufig nutzt?
Ja, also wir nutzen das einmal als Performance-Marketing-Kanal natürlich, aber was Social Media auch bringt, ist halt der Austausch mit den Nutzern und auch mit, oder vor allem mit den Leuten, die halt nicht Wunderflats nutzen. Da ist es sogar noch viel stärker. Also wir haben jetzt vor ein paar Monaten angefangen, eine Marketing-Kampagne zu strahlen auf Facebook und haben halt, kriegen halt viele Stimmen von verschiedenen Seiten, die halt sagen, also da geht es zum Beispiel so erhöht Wohnaufzeit die Mieten in den Städten. Mhm. Also so diese klassischen gesellschaftlichen Diskussionen, die wir halt führen müssen, die führen wir dann auch. Genau. Und dafür ist es halt super, also diesen gesellschaftlichen Echo quasi
von dem, was man sagt. Geht ihr echt in den politischen Diskurs mit den Leuten? Also das ist ja dann schon auch ziemlich gefährlich, also ich sag jetzt einfach mal gefährlich, weil Image ist alles und wenn die Meinung halt stark konträr geht, dann müsst ihr natürlich auch ja, ziemlich genau aufpassen, was ihr da sagt.
Ja, selbstverständlich. Ja. Also wir, also auf Facebook, klar, es wird nicht alles auf Facebook ausgetragen, sondern wir probieren die Leute dann zu kontaktieren, mit denen zu reden und weil auf Facebook bringt es oft nichts. Also da sind die Leute halt ungehemmt, haben vielleicht auch den Mut aus einer schlechten Erfahrung, so wie du, halt mitgebracht, projizieren das dann auf unser Unternehmen, einfach nur, weil es in die gleiche oder in eine ähnliche Richtung arbeitet. Wir probieren dann halt mit den Leuten zu sprechen, laden die auch ein und probieren das dann halt, also wirklich rauszufinden, was so die Probleme sind. Aber die meisten Probleme, also ne, wie gesagt, also ich komme aus Berlin, ich habe viel Gentrifizierung mitbekommen, ich auch jetzt in den letzten Jahren die Mietpreisentwicklung mitbekommen, also ich bin mir dessen schon bewusst und das Schöne an Wohnen auf Zeit und auch an dem Wunderflats-Modell ist halt, dass wir also im Endeffekt ne, der Berliner an sich, der hat ja im Schnitt weniger ein geringeres Einkommen als die Leute, die aus Deutschland kommen. Mhm. Das ist halt weltweit einmalig, dass die Leute in der Hauptstadt, die in der Hauptstadt wohnen, weniger Einkommen haben, als der Schnitt in Deutschland ist, also im Land. Und das heißt, wenn jemand von außerhalb in Berlin eine Wohnung anfragt und auf dem Wohnmarkt konkurriert, dann hat er oft den Vorzug, weil es in Berlin eine sehr große private Eignerstruktur gibt im Wohnen. Und die geben natürlich dann eher an den Single mit dem hohen Einkommen die Wohnung, als jetzt an die Familie.
An den Münchner Rechtsanwalt.
Genau.
Der hat gute Karten
da. Ja, ja. Und bei Wohnen auf Zeit können wir halt sagen, können wir genau von dem Münchner Rechtsanwalt halt nämlich ihm die Wohnung geben, die er halt braucht, mit dem Service, die er will. Und dann ist er halt wieder nicht auf dem unbefristeten Mietmarkt, hat eine kleinere Wohnung im Zweifel, weil er halt auch nicht so viel braucht, weil er nur ein paar Monate bleibt. Mhm. Und ja, und dann ist schon mal einer weniger, der quasi da um die 15 Wohnung
konkurriert. Cool.
Genau, das kostet.
Okay. Finde ich gut.
Und seid ihr jetzt auch Berlin beschränkt oder seid ihr auch in anderen Städten?
Wir machen das seit Januar 2017 deutschlandweit. Ja. Also haben deutschlandweit angefangen auszurollen, aber die Hälfte unserer Wohnungen ist immer noch in Berlin. Also okay, Berlin wächst auch extrem stark in dem Bereich.
Ist Potsdam Markt? Darf ich fragen? Das ist, aber ich komme, also ich wohne direkt in Potsdam und wir bauen ja auch in Potsdam.
Ja.
Und,
ja. Da müsste ich mal schauen, das weiß ich gar nicht. Ja. Also so klasse Städte, in denen wir aktiv sind, halt Berlin, München, Hamburg, Köln, Düsseldorf,
ja.
So Frankfurt am Main, da wo halt die Märkte halt super angespannt sind. Wir haben aber auch so kleinere Städte auf dem Schirm wie also Bremen. Aber da ist es auch, da gibt es auch eine sehr starke Knappheit. Potsdam kann ich jetzt gar nicht sagen, ob wir da Wohnung haben.
Ich habe mal nachgeguckt, ich habe noch nichts gefunden, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. ich habe eine recht provokante Frage, gerne. Die eigentlich auch mit dem übereinkommt, was du gerade auch schon gesagt hast. Du bist Bausenator, du hast also sozusagen einen ziemlich starken Einfluss, hypothetisch. Ja. In Wirklichkeit bist du es ja nicht. Auf die Zukunft des Berliner Immobilienmarktes. Gibt es so irgendwas, was du machen würdest, vielleicht anders machen würdest oder was du verstärkt machen würdest?
Ja, es ist halt, also auf dem Berliner Markt ist es halt extrem schwer. Ne? Also was auf jeden Fall klar ist, ist, dass wir mehr Wohnungen brauchen und auch mehr Gewerbemobilien. Also beides ist super knapp in Berlin. Gleichzeitig hat aber Berlin auch das Problem, dass die Mieten extrem ansteigen. Ne? Und was halt die Bausenatoren davon hindert oder auch die auf Bezirksebene die Leute daran hindert, viele Bauaufträge rauszugeben, sind auch die Baukosten. Weil wir haben auch zu wenig Leute, die halt bauen. Ne? Zu wenig Firmen. Und dadurch, wenn wir jetzt halt noch mehr Bauvolumen beauftragen würden, dann würden die Kosten für die Bauten halt auch weiter explodieren. Ne? Weil da gibt es halt auch eine Knappheit. Deswegen Also klar, ich bin dagegen, dass verhindert wird, zu bauen. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man halt sagt, okay, wir haben halt eine Preisexplosion und wir müssen das halt das Bauvolumen ein bisschen regulieren, damit die Preise halt nicht so stark explodieren. Ja, aber trotzdem,
nichtsdestotrotz gibt
es. Ich habe mich halt, es ist halt, ne, aus unserer Sicht. Das
ist ein bisschen Henne-Ei-mäßig.
So, ja, aber aus unserer Sicht ist halt sehr schwer nachzuvollziehen, warum so wenig gebaut wird. Und das Argument habe ich von einem Architekten mal gehört. Der Labore baut und dem war ich mir gar nicht bewusst. Und vorher war es halt immer so, okay, warum wird nicht gebaut? Man hat sich darüber aufgeregt und ist ja schon, also ist ja auch zum Beispiel in Berlin noch nicht so lange so, dass wir eine Wohnungsarbeit haben.
Das also wir waren vor 10 Jahren, waren wir an einem komplett anderen Punkt als heute. Genau. Also diese Entwicklung, die ist wirklich atemberaubend. Ja. Man muss auch dazu sagen, dass das einfach, es ist ein sehr schwerfälliges Gewerbe und es ist ein sehr, und es ist eine sehr, sehr schwerfällige Branche. Hatten wir vorhin auch schon im Vorgespräch. Das heißt, vor 10 Jahren hatten die Baufirmen alle ein Riesenproblem, weil sie alle keine Aufträge hatten. Ja. Ja, also die kamen aus Ende der 90er Jahre, da hat man einen recht großen Bauboom, dann gab es einen ziemlich krassen Absturz, da sind viele, viele Firmen dran zerbrochen und dann auf einmal geht es wieder nach oben und die Firmen sind gar nicht so schnell nachgewachsen und es dauert natürlich eine Weile, bis sich das wieder ausgleicht. Ja. Allerdings jetzt auf die Bremse zu treten, würde ich für einen extrem fatalen Fehler halten. Ganz im Gegenteil, würde ich jetzt richtig Gas geben. Was ein bisschen schade ist, dass in der Vergangenheit einfach das Thema aus politischer Hand rausgegeben wurde. Also nicht, das hört man halt immer wieder. Das ist so ein Schlagwort, das Tafelsilber wurde eigentlich günstig verscherbelt. Mhm. Und jetzt ist eigentlich nichts da, dass halt die Stadt bauen kann, selber bauen kann, was das Problem lösen könnte. Ja. Sicherlich ist das auch sehr verkürzt und sehr einfach gedacht und es ist alles viel, viel komplexer. Aber lasst uns lieber bauen, anstatt jetzt auf die Bremse zu treten. Ja. Ja,
es wurde
ja
vor 10 Jahren oder 15 Jahren gab es ja auch noch die, ich glaube unter der Kohl-Administration wurde die Bauförderung für Sozialwohnungen gestoppt. Ne? Also dass es wirklich Fördergelder gab dafür, dass man...
Genau, das gibt es schon eine ganze Weile nicht mehr. Ja. Und da Kohl so lange Kanzler war, ist das gar kein... Können wir einfach sagen, das war unter der Zeit von Kohl, weil das fällt garantiert rein. Egal wie lange es her ist. Ja.
Und das, genau, und das wäre vielleicht ein Mittel, was man jetzt wieder aufnehmen sollte, anstatt halt also Mietschlüssel oder Sozialschlüssel zu etablieren, halt zu sagen, dass die Stadt und die Bundesregierung auch wieder Sozialwohnungsbau fördert. Sodass man da halt auch also so quasi neue Wohnungen baut, anstatt halt durch einen Sozialschlüssel jetzt, wenn Privatinvestoren halt bauen, die Hälfte dann Sozialwohnungen zu haben und die andere Hälfte Luxuswohnungen, weil man halt diesen den Ausfall, den Umsatzausfall da irgendwie ausgleichen muss.
Da halt wieder irgendwie halt kompensieren muss. Ja, also das Problem ist einfach, die Politik schiebt es auf die Projektentwickler, ja, also auch auf mich. Und die Projektentwickler, die schieben es halt auf die Politik. Ja. Und wenn der eine das dem anderen halt zuschiebt, dann gibt es halt keine Bewegung. Im Prinzip müssen die beide eigentlich an einen Tisch und das zusammenlösen. Ja. Und eigentlich ist es ganz einfach. Also man könnte halt Grundstücke freigeben, aber halt einfach unter gewissen Auflagen, also ob es nun gewisse Mietobergrenzen sind oder halten gewisse Belegungsrechte und könnte damit halt ein großes Problem lösen, weil das kann man kalkulieren, nicht? Das Thema ist, wenn halt zum Höchstpreis verkauft wird, dann muss auch anschließend wieder zum Höchstpreis verkauft werden, um diese Differenz und diese Lücke halt zu schließen. Und da bringt dann ein gegenseitiges Schimpfen halt leider gar nichts. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Ja,
Das bringt selten.
Ja. Okay, also Bausenator, kein Thema. Werden wir beide nicht, ja? Gut. Ja, gut, vielleicht ein paar Fragen ganz kurz zu eurem Team. Wie groß seid ihr?
Jetzt 80 Mann.
80, okay, dann seid ihr schon eine echte Ansage. Ja, cool.
Wen habt ihr denn alles hier so? Also ich bin kurz an den Räumen vorbeigegangen. Das
Durchschnittsalter ist 20 oder so, ja?
Genau. Ich habe durch alle Bilder gesehen, irgendwie. Alle waren sehr, sehr, sehr stark am Tippen von dem Monitor. Also eine solide Start-up-Atmosphäre.
Ja. Die ich hier sehe. Ja. Also so 30 Leute von den 80 sind im Kundensupport, also sind quasi dafür da, um Mieter und Vermieter zusammenzubringen und dort auch dafür zu sorgen, dass alles halt gut läuft. Also gibt es irgendwie Koordinationsprobleme beim Einzug oder gibt es noch Rückfragen und so. Wir sind halt immer dazwischen, um auch was du ganz am Anfang angesprochen hattest, diese Bewertungsproblematik. Ne? Dein Hotel hatte gute Bewertungen, aber war im Endeffekt doch nicht so auf den Bildern. Mhm. Das, deswegen, wir haben es am Anfang auch getestet mit Bewertungen auf den Seiten, hat bei uns nicht genug Vertrauen erzeugt. Deswegen haben wir jetzt immer einen Menschen da sitzen, der dir halt hilft und für deine Fragen halt bereitsteht. Und cool. Das sind halt 30 Leute, die das den ganzen Tag machen. Dann haben wir 20 Leute, die im anderen Raum sitzen und sich halt nur um die Vermieter kümmern. Also quasi den Vermietern helfen, okay, was in meiner Wohnung passt gerade nicht, warum kriege ich keine Anfragen, ist mein Preis nicht okay, muss ich damit runtergehen, weiß ich, also ne, da mit Informationen halt helfen, die wir halt haben über die Anfragen, die wir jeden Tag sehen. Und genauso kommen auch Projektentwickler zu uns, die uns halt direkt fragen, okay, ich würde gerne Micro-Apartments bauen. Mhm. Habt ihr für mich Infos so, wie sollten die ausgestattet sein, was sollte der Schnitt sein, wie viel Miete wird damit erzielt werden in dem Bereich, weil wir haben halt die Anfragen, ne? Wir sind halt hier in Berlin der größte Anbieter für Wohn auf Zeit und als Startup, als Plattform.
Da müssen wir jetzt den zweiten Podcast machen. Da habe ich einen Haufen Fragen an dich. Ja, sorry. Ja, nee, ist eigentlich okay. Freue ich mich drauf. Ja. Aber wir waren gerade beim Team. Jetzt habe ich erstmal einen schönen Schlenker gemacht.
Wir sind 50 von 80.
Okay, fehlt noch 30.
Also das erwähnt ja natürlich, also wir sind ein Tech-Unternehmen, wir haben 15 Leute im Produkt hier sitzen, die die Seite jeden Tag weiterentwickeln, die auch halt den anderen Mitarbeitern Tools an die Hand geben, auch selbst entwickelte, um effizienter arbeiten zu können. Also wie wir halt wissen, ist halt die Immobilienindustrie nicht gerade die digitalste, würde ich mal vorsichtig sagen. Und da gibt es halt viel Arbeit aufzuholen einfach. Also allein sowas wie Property-Management-System für langfristige Vermietung ist schwer zu finden. Also du findest das in der Hotelbranche, aber jetzt monatsweise Vermietung mit Reinigung koordinieren, das sind meistens selbstgebaute Lösungen oder Salesforce-Abänderungen oder ja. Ne? Und da gibt's halt keine Lösung. Das heißt, wir helfen da auch unseren Vermietern, entwickeln Tools für die und das machen die. Und ansonsten zum Rest der Leute vielleicht, also das ist dann die klassische Infrastruktur, also HR, Marketing, B2B-Betreuung, also wir haben ja auch Unternehmenskunden, die bei uns buchen oder hinter jedem Buchenden steht ja immer eine Firma oder eine Universität, das heißt, da haben wir auch nochmal Leute, die betreuen.
Habt ihr eine klassische Hierarchie oder wie macht ihr das?
Also klassisch würde ich jetzt nicht sagen, wir unterteilen die Firma in so vier grobe Bereiche, alle zielorientiert. Also es gibt einmal, wir nennen sie Tribes, das ist so ein bisschen an das Spotify-Modell angelehnt. Es gibt halt den Demand-Tribe, also alle Leute, die dort arbeiten, die haben die Aufgabe, mehr qualitativen Demand zu erzeugen, also mehr die Nachfrage quasi zu steigern. Da ist natürlich viel Marketing bei, da ist aber auch IT mit bei, die halt auf der Plattform, also auf der Website, Features entwickelt, die mehr Menschen anziehen auch, also interaktive Features zum Beispiel. Dann haben wir den Supply Tribe, da geht es halt darum, mehr qualitativen Supply aufzubauen. Das sind die Wohnungen. Qualitativ heißt da gute Preis, gute Lage oder Preislage entsprechend, gute Ausstattung und so weiter. Dann den Matching Tribe, der ist im Endeffekt dafür da, Vermieter und Mieter zusammenzubringen. Und dann gibt es den Infrastructure Tribe.
Der Tinder Tribe, sorry, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
Ja. Der ist dafür da, um im Endeffekt die anderen Bereiche, also die arbeitsfähig zu machen. Also da gehöre ich auch dazu. Okay. Also meine Aufgabe ist es da, strategisch zu helfen, Fundraising, für Fragen, für die Verknüpfung bereitzustehen und so weiter.
Läuft das alles nur über eure Website oder nutzt ihr noch andere Kanäle, um jetzt Kunden zu gewinnen? Also zum Beispiel ImmoScout oder so?
Ja, wir haben eine Kooperation mit ImmoScout in beide Richtungen. Also wir können einmal unsere Wohnung auf ImmoScout inserieren, klassisch wie jeder andere auch. Bekommen darüber Anfragen, aber wir sind auch in den Inserierungsprozess bei Immobilien Scout integriert. Also wenn du eine möblierte Wohnung bei Immobilien Scout inserieren willst, kriegst du an einem bestimmten Punkt die Wahl, will ich bei Immobilien Scout inserieren oder will ich bei dem Full-Service-Partner Wunderflats inserieren. Darüber kriegen wir halt auch viele Vermieter natürlich.
Klar. Okay. Cool.
Genau. Und ansonsten klassische Vertriebsmittel, also AdWords ist bei uns ein großer Channel, also Google Marketing im Endeffekt, ja.
Was nutzt ihr für Tools, um, ich sag mal, möglichst effizient oder effektiv zu arbeiten? Jetzt ist dieses New Work, ist halt ein echt großes Thema. Also ja. Habt ihr eigene Lösungen? Du hast gerade schon Salesforce angesprochen. Mhm. Ja, oder nutzt ihr, weiß ich nicht, G Suite, Microsoft 365.
Noch auf Excel,
oder seid ihr noch auf Excel? Und auf E-Mail.
Okay. Ja. Ja. Nee, also G Drive, ne, also Google Docs nutzen wir viel. Wir sind komplett papierlos, wurde mir letztens gesagt, dass das ein Ding ist.
Echt?
Für mich war es irgendwie selbstverständlich. Also die einzigen Ordner, das einzige Papier steht da hinter dir im Kasten, das sind Mitarbeiterinformationen, Gesellschaftshistorie und das ist alles, was wir im Papier haben, sonst ist alles digital.
Ihr habt alles digital?
Ja.
Wow, danke. Genau. Also, du hast mein wirklich, also mein absoluten Neid, weil ich versuche das jetzt schon seit Jahren umzusetzen und lande dann doch wieder immer wieder bei irgendwelchen Twitter-Lösungen und kriege das irgendwie nicht auf die Reihe. Ja.
Ja. Cool. Ich weiß nicht mal, ob unser Drucker funktioniert. Also,
komplett papierlos. Ja. Okay, das ist sehr cool.
Also dann Asana nutzen wir für Projektmanagement.
Was
also,
ist Asana? Ich kenne das gar nicht.
Ein Projektmanagement-Tool.
Achso, genau. Okay.
Projekt. Ja. Da ist der Einstieg relativ hart. Also man wir haben da auch also von anderen Gründern die Erfahrung mit auf den Weg bekommen, dass wenn man es einfach benutzt, dass die Leute meist nicht zufrieden sind, aber wenn man sich quasi vorher überlegt, wie man es nutzen will und auch jemand da ist, jemand erfahren ist, der dir zeigt, wie es geht, dann ist es super. Also wir schaffen damit Transparenz zwischen allen Teams, auch zwischen Vorgesetzten und den Mitarbeitern, also jeder weiß, woran gerade gearbeitet wird. Das ist super. Wir haben auch unsere Quartals, Roadmaps da drin und du hast dann Timelines, du schätzt halt ab, wie groß die Projekte sind, weißt halt, wie lädt sich was, was ist irgendwie abhängig voneinander und so weiter. Das ist super. Ansonsten nutzen wir noch Pipedrive für, das ist was wie Salesforce, nur auf Channel quasi fokussiert, also auf Pipes nennen sie das. Also ne, klassisch irgendwie Lead kommt rein, Lead wird verarbeitet, irgendwann ist der Deal won oder lost. Und das haben wir halt mit Unternehmenskunden, mit Vermietern, nutzt das auch als CRM. Ja. Dann haben wir ein eigenes CRM entwickelt, wo wir im Endeffekt also unser Inventar einfacher besuchbar machen für die Mitarbeiter.
Okay.
Also wenn zum Beispiel, ne, wir haben halt auch nicht alle Wohnungen der Welt auf der Seite und wir kriegen oft für eine Wohnung 20 Anfragen und kriegt halt dann nur einer. Und dann probieren wir aber den anderen 19 Leuten immer noch eine andere Wohnung zu finden. Und dafür haben halt unsere Mitarbeiter effizientere Tools, die halt nicht so hübsch aussehen wie die Seite, aber wo man halt super schnell unser Inventar durchsuchen kann, auch irgendwie so flexible Lösungen findet, wie, okay, was ist denn irgendwie, also der Mietzeitraum überlappt sich, kann ich vielleicht 2 Tage früher einziehen, damit kein Leerstand ist oder 2 Tage früher raus oder ähnliches. Und da haben wir ein Tool selber geschrieben, was das optimiert. Ansonsten, also in
HR, was nutzt du persönlich für Tools?
Asana viel. Dann halt in Google Drive alles, also auch Excel sind wir umgezogen auf Google Sheets. Da ist auch die ganze Planung.
Ansonsten, es ist einfach viel einfacher mit dem kollaborativen Arbeiten.
Genau.
Also ich bin da mittlerweile auch drauf.
Und ansonsten Sisense, das ist unser BI-Tool. Das nutzen wir noch nicht so lange, aber das ist extrem hilfreich. Also das Schöne daran ist, also ne, viele Buzzwords so, kurze Vorwarnung.
Okay.
Das Data Warehouse haben wir auch. Man muss es halt nicht selber bauen, sondern sie nennen das Elasticubes. Da können quasi aus verschiedenen Datenquellen, wie zum Beispiel deine Excel-Tabelle für die Planung, kann eingespeist werden, wie unsere Datenbank für die Buchung. Hast du halt immer so einen Plan ist. Sowas kannst du abbilden. Genauso können wir halt auch über die ganzen Buchungsinformationen haben, die wir haben, halt sagen, okay, was ist der Durchschnittspreis in einem Bezirk, in einer Straße für Preisberatung oder ähnliches. Wir messen damit Performance der Mitarbeiter, wie viele E-Mails werden geschrieben, wie viele Anrufe, wie lange dauern die und so weiter. Das läuft da alles zusammen, sodass halt die jeweiligen Teamleiter und auch Bereichsleiter, wenn wir sagen, also Head-Offs, halt genug Informationen haben, um datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Also das probieren wir halt immer, ne, so wenig Bauch wie möglich und so viel datengetrieben, wie es geht.
Wie es geht. Cool.
Startup. Das ist interessant, für die Immobilienbranche ist das halt.
Ich sag mal, also ich bin das letzte Mal, wo ich eingestellt worden bin, da gab es halt ein Einstellungsgespräch, das war 1991 in der Bank und da hat sich halt einer mit mir 30 Minuten unterhalten und dann wurde mir gesagt, ja, sie werden genommen. Das haben die bitter bereut, ja. Also das ist Ja, ich war auch ein Jahr später wieder weg, weil das einfach nicht das Richtige war. Okay. Aber gut, hier ist das Slack halt anders.
Slack darf man nicht vergessen.
Ja, ne? Slack wollte ich gerade, genau. Das sind so die Usual Suspects, die halt eigentlich fast alle
schon
nutzen.
Schon so drin in der DNA bei Startups, glaube ich, dass ich da gar nicht dran denke, wenn ihr nach Tools fragt.
Slack ist da, ja.
Okay, kommen wir noch ein bisschen zum, oder hast, sorry, komm, ja.
Also, ich habe aufgeschrieben, so was ist Wohnen, finde ich super interessant. Kommt so ein mit der Frage irgendwie so, wohin entwickelt sich denn halt alles so in die Zukunft? So, ja, also ich meine, für mich, wir sind hierher gelaufen, du bist mit, also hier, Christian ist mit dem Auto gekommen, ja, und ich habe ihn gefragt, na los, wir kommen jetzt mit dem Nextbike jetzt auf die letzten 100 Meter, so, ne? Ich habe kein Nextbike.
Also, ich habe die App noch
mal,
nicht.
Wie kann denn das überhaupt sein, so, ja, heutzutage, so, ja? Also, wie kommen wir denn da vorwärts ohne, so, ja? Und für mich ist es halt auch eine Frage einfach so, wo. Wo sich sowas in Zukunft hinbewegt, so, ja? Kauft man sich ein Haus oder irgendwie ist es halt so, wie du jetzt sagst, irgendwie so, okay, ich habe jetzt eine Lebensphase, die geht jetzt 5 bis 10 Jahre so, ja, und in der Zeit irgendwie habe ich Lösung X und danach halt das andere so, ne? Also, dass man skalierbar bleibt, so, ja? Weil in meiner Branche ist es auch so, keine Ahnung, ob ich dieses Jahr jetzt noch in Berlin jetzt bleibe oder nächstes Jahr ist man halt vielleicht schon woanders, das ist halt auch nicht so gebunden, ne?
Ja, man wird immer mobiler, ne? So Mobilität so, ja. Ist ja so einer der Kerntreiber, also Globalisierung, weil hat man das früher genannt, heute ist man da differenzierter, dass man halt sagt, Mobilität wird immer günstiger, es geht immer schneller und dadurch, also wenn du Leuten halt die Möglichkeit gibst, einfach und günstig irgendwas zu machen, dann machen sie es in der Regel auch. Ja. Also wenn du Leuten die Möglichkeit gibst, viel zu reisen.
Ich bin fast geneigt dazu zu sagen, einfach geht vor günstig.
Ja, genau. So. Ist halt so ein Werkzeug, ne? Also wenn du einen Hammer hast, so, dann haust du halt den Nagel mit dem Hammer in die Wand und nicht mit dem Stein. So. Es geht einfach einfacher so.
Ja. Ja,
auch wenn der halt ein bisschen was kostet, dann sparst du ihn halt an, weil du halt regelmäßig Nägel in die Wand haust. Ne?
Ja.
Und genau, andere Themen, also andere globale Trends sind der Individualisierung. Also Leute werden immer mehr auf sich selbst bezogen, immer mehr auf die eigenen Bedürfnisse. Also ich will zum Beispiel an eine gute Uni oder ich will bei einer guten Firma arbeiten und verlieren immer weniger so die Bindung zu dem Geburtsort zum Beispiel. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt bei meiner, weiß nicht, Familie im Dorf bleiben will, also als ein Beispiel jetzt, ne? Sondern ich will halt an die beste Uni. Und das hat sich halt im Laufe der Zeit auch stark verändert und das geht auch immer weiter. Es sind auch immer mehr Single-Haushalte, genauso mit dem Partner, ne? Wenn man halt an Tinder denkt, was du vorhin erwähnt hast.
Ich muss mich nachher dafür rechtfertigen. Ja.
Da sieht man halt auch so einen anderen globalen Megatrend, so on demand. Ne? Also ich will alles jetzt und sofort und ich will es in dem Moment haben, wo ich es brauche. Und sei es halt das Date auf Tinder, so ich swipe mich durch, kriege ein Date, muss ich mir eine Bar, muss ich irgendwie dafür arbeiten, sondern irgendwie, ne, Match, das war's.
Muss auch nur auf Fotos gut aussehen.
Ja, und dann
ist deine Meinung. Hoffen wir, dass die das auf Tinder genauso machen wie bei Wonderflats und dass das dann mit den Fotos auch so ist, wie es dann der Realität entspricht. Das wäre vielleicht die Idee für eine neue App.
Genau, auch bei Mobilität. Ne? Du willst halt kein Auto besitzen, sondern du willst halt von A nach B kommen. Und das willst du halt nicht den ganzen Tag, sondern halt, wenn du zur Arbeit fährst, wenn du von Arbeit zurückfährst oder ähnliches. Deswegen Carsharing, Mobilität sind auch so Themen, die on demand sind. Und Wohnen, das ist halt genau das, wo wir halt die Lücke gesehen haben. Du kannst keine Wohnung on demand mieten. Du kannst nicht sagen, hey, ich muss morgen in Singapur wohnen. Sondern das ist halt ein Riesenhaufen. Du musst halt dich um Visa kümmern, deine Wohnung einrichten, wenn sie unmöbliert ist. Strom, Internet, du kannst es halt nicht einfach machen. Und das ist genau das, was wir machen wollen. Also du sollst in der Lage sein, irgendwie, wenn du es brauchst, dann dort zu wohnen, wo du halt willst.
Ja, das ist offene Türen. Also. Ja. Ich habe jetzt gerade einer von unseren Mitarbeitern irgendwie, der ist jetzt in San Francisco gegangen, irgendwie auch ein Startup dort. Und ja, er hat genau die Story.
Ja.
Oder hat sie jetzt 3 Monate irgendwo, wirst du mir erstmal als Mietenbasis schaffen, bis die Familie nachkommen kann und so.
Genau.
Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Also ich habe 3 Kinder, hab halt mein Haus, hab mir da meine Küche eingebaut, nach meinen speziellen Vorstellungen, wo ich jeden Abend kochen kann und hab meine Terrasse. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste das dann irgendwie auf Zeit dann, also das alles aufgeben, um halt dann, also für mich wäre es halt noch gar kein Konzept. Ja? Das
ist also Hochindividualisierung und Besitz versus halt Austauschbarkeit. Ne? Also ich meine irgendwie, ich verstehe das schon mit der Küche, verstehe ich auch schon irgendwie. Ne? Wenn ich das sehen würde irgendwie mit dieser Badewanne in der Küche, kannst du mir richtig vorstellen. Ja? Ja, ist dann, ja cool, dann mach ich das so mal einfach. Wir sehen nur 3 Monate jetzt erstmal.
Ne? Ja, gut, aber vielleicht ist das auch gerade nur halt in meinem Lebensabschnitt mit den 3 Kindern.
Ja, wenn die Kinder raus
sind. Und wenn die Kinder raus sind, dann gehst du mehr essen und dann hast du, dann brauchst du vielleicht auch deine coole Küche nicht mehr. Und alles verschiebt sich, ja.
Ja, klar, ist halt so ein bisschen nach Bedarf gerichtet so. Ne?
Also, wird es denn so eine Art Co-Living Spaces geben? Also, ich sag mal, die das vielleicht doch extrem auf die Spitze treiben. Also, wo du nur noch deinen Schlafraum hast und den Rest. Das Leben halt wirklich eben dann mit anderen, vielleicht eben auch fremden Leuten halt zusammen. Also,
ich habe ein spannendes Interview gehabt mit jemandem, der halt auch sinniert hat über die Zukunft des Wohnens halt, ne? Und er hat auch gesagt, er kann sich super vorstellen, dass es halt so, weil WG ist eine der beliebtesten Wohnformen, ja. So dass es halt wirklich dann auch Konzepte gibt, die darauf ausgerichtet sind, gleich von quasi von Planungsphase halt aus. Ja? Dass es halt Räume gibt zum Zurückziehen, aber sowas wie eine Küche, klassischer Ort ist, wo man dann alle dann mal zusammenkommen und das aber auch so eingerichtet ist, ne? So als Get-Together-Point.
Ja, das, genau, also wie du schon sagst, ne, also dieses Gemeinschaftsgefühl, also was du damit ja auch erreichst, ist eine effizientere Nutzung von Fläche. Ja. Ne? Das heißt also in so angespannten Wohnmärkten, wo die Preise explodieren, da sind wir jetzt halt in Berlin zum Glück noch nicht, aber wenn man jetzt nach Shanghai guckt zum Beispiel, ja. Da hast du ja teilweise diese Käfiggebäude, wo halt Doppelstockbetten in Käfigen sind. Die Leute leben irgendwie auf, 3 Quadratmetern.
War gerade auf Spiegel Online, ich habe es gelesen. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen.
Ja. Genau, ja. Und dann Gemeinschaftsfläche ist da nicht wirklich. Aber es gibt natürlich auch die halt also eine realistischere Form, die auch würdevoll ist oder würdevolleres Wohnen ermöglicht, indem du halt zum Beispiel mit deinen Kollegen, du kommst in eine neue Stadt oder mit deinen Kommilitonen halt, beziehst dein Zimmer, hast eine große Wohnküche, wie du halt sagst, wo halt alle zusammenkommen und lernst halt Leute von deiner Uni kennen oder von der gleichen Arbeit oder auch von verschiedenen Arbeitsstätten und hast halt einen Austausch. Ne? Das ist natürlich auch extrem spannend, um Fuß zu fassen in einer neuen Stadt. Also das ist halt auch das. Ne? Was gehört für dich zum Wohnen dazu? Es ist halt, du hast halt deinen eigenen Raum und gehst zur Arbeit, lernst Leute kennen, dann machst du es draußen. Oder hast du halt einen geteilten Raum, wo du halt sagst, okay, ich habe einen schnellen Einstieg in die Stadt, lerne sofort Leute kennen.
Da ist die soziale Komponente natürlich sehr viel höher und sehr viel besser für denjenigen, der dorthin zieht.
Ja, das ist halt bei der Familie vielleicht nicht so. Also wenn die Familie irgendwo hingeht, die will.
Da lebst du in deinem eigenen Kosmos.
Genau, ja. Und das ist genau das, was ich meine. Also dieses bedarfsorientierte Wohnen, also da sind wir auch selber noch am Lernen. Ja. Cool. Also auch vielleicht mein Mitgründer ist auch ein ganz, also Arkadi Polski, der ist halt auch ein ganz spannendes Beispiel. Der hat 2 Koffer, mit denen er umzieht. Der ist halt, bevor wir Wunderfels gegründet haben, hat er auch in der WG gewohnt. Ist dann, hatte die Entscheidung so, okay, Wohnung anmieten langfristig. Wir haben halt unsere Firma in Berlin, das heißt, wir bleiben lange in Berlin. Oder halt Wunderflats. Ne? Er hat sich dann halt für Wunderflats entschieden und der, um halt auch rauszufinden, was das Zuhausegefühl erzeugt. Mhm. Und da kamen halt so Sachen wie das mit den Bildern zum Beispiel raus. Er hatte eine Wohnung, da hing kein schönes Bild. So, und hat sich da nicht zu Hause gefühlt. Aber gleichzeitig, was er super genießt, ist halt, dass ihm die Sachen nicht gehören. Also, wenn der Tisch kaputt ist, wenn der Teller kaputt geht, wird er ersetzt, ist halt nicht sein Bier, sondern er weiß halt ganz genau, was er für Wohnen bezahlt. Und er kann halt mit seinen 2 Koffern alle 3 Monate umziehen und sieht einen anderen Stadtteil von Berlin, hat sein soziales Umfeld ja sowieso in der Stadt, ob er jetzt halt in Friedrichshain, Kreuzberg oder in Neukölln wohnt, ist ja egal. Das ist halt auch ein spannendes Lebensmodell. Also
davon klar, du kannst halt im Sommer ziehst du halt ins Penthouse mit Dachterrasse und im Winter.
Ja, weil im Winter komme ich gern, aber ist es nicht auch so, dass er quasi sich mit dem kaputten Tisch und so, ja, ob, dass er sich da quasi nicht auch Zeit erkauft?
Ja, total. So, also, das ist halt auch, ne, bei mir ist gerade zu Hause Geschirrspüler kaputt gegangen. Ja. So, wann findet man dann die Zeit, unter der Woche einen Geschirrspüler zu ersetzen?
Das ist eine unlösbare Aufgabe.
Ja. Muss ich den aufbauen?
Aufbauen, anschließen, der Alte muss weg. Also, Mann,
Und sonst macht es halt der Vermieter am gleichen Tag bei uns.
Das ist cool. Ja. Das ist so wie, keine Ahnung, jetzt Essen nach Hause liefern lassen. So, ja? Also,
genau, das gleich. Alles liefern. Essen auch nicht machen, ne? Halt nicht selber kochen, sondern.
Nee, aber auch Einkäufe oder so, ne? Also, ich meine. Ja. Ich muss nicht mehr in den Supermarkt. Was für Koffer besitzt dein Kollege?
Das weiß ich gar nicht.
Ja, okay, das wäre mal interessant.
Du solltest ihm mal, genau, vielleicht vor Veröffentlichung können wir noch verlinken. Ja. Okay, cool. Kommen wir zum Persönlichen jetzt. Danke übrigens für den Exkurs, der war sehr spannend. Den hätten wir sonst verpasst. Warum machst du das? Die Frage stellen wir jedem. Ich weiß, die ist mittlerweile. Ich bin froh, dass man sie mir noch nicht gestellt hat. Ich wüsste auch nicht so richtig, was ich darauf antworten soll. Aber trotzdem, weil es kommen die tollsten Sachen dabei raus. Deswegen stellen wir die Frage.
Ja. Also ich habe in meiner Vergangenheit, auch in der Schulzeit, schon immer verschiedene Sachen gemacht. Immer also viele Sachen gleichzeitig. Also ich hatte Gitarre gespielt, ich habe mich für Investments interessiert und programmiert. So, das waren meine drei Hauptsachen. Ich hatte dann halt zum Beispiel teilweise auch eine Musikschule. Habe als Investmentmanager für Privatleute, also für wohlhabende Leute gearbeitet und habe an der Schule als Lehrer gearbeitet und habe es irgendwie unter den Hut bekommen. Und das ging danach auch so weiter bis zur Gründung von Wunderflats. Und Wunderflats ist die erste Sache, wo ich halt wirklich nur eine Sache mache, weil ich halt erstmal, es gibt genug zu tun. So an allen Ecken, man hört halt, also es gibt halt de facto keine Zeit, wo ich halt nicht weiß, was ich tun könnte. Und man arbeitet mit vielen Leuten, das ist spannend und man hat halt auch ganz klar ein Ziel. Also ich finde halt, dass jeder dort leben und arbeiten kann, wo er will. Das ist für mich, macht das Sinn. Das ist bei den Trends, die gerade in der Welt passieren, also die Popularisierung, der Rechtsruck in der Politik, das ist halt was, was ich halt nicht schön finde. Und ich finde halt eine freie Welt, wo es egal ist, aus welchem Land man kommt, egal welche Religion man hat, die finde ich halt erstrebenswert. Und dass ich das zu meinem Beruf machen kann, ey, umso besser. Keine Ahnung. Ist halt, ja, also, ja.
Okay, jetzt muss ich echt stark an meiner zukünftigen Antwort arbeiten. Ja, kann ich noch nicht mithalten. Ja, geil, cool, sehr schön. Ja. Machst du irgendwas? Du hast gerade gesagt, du machst nur Wonderflats, um irgendwie wieder runterzukommen oder ist keine Zeit? Also ich sag jetzt mal Sport, Meditation, sind das Themen in deinem Leben?
Ja, also meine Freundin nimmt den
letzte bisschen weg, auch, ja.
Nein, also nicht weg, sondern mache ich natürlich gerne. Und das hilft natürlich extrem, runterzukommen. Also es ist, also sie studiert urbane Geografie, das heißt, also vom Themengebiet ist es nicht so fern, dass wir nicht über die Arbeit sprechen, aber sie bringt natürlich da einen total spannenden sozial-kulturellen Input immer mit. Also das heißt, wir haben, wenn ich mit ihr über Wunderflats rede, haben wir ganz andere Unterhaltung, als wenn ich jetzt mit einem Politiker spreche oder mit einem Vermieter oder einem Mieter.
Oder Podcast-Jungs.
Und das ist halt super und extremer Ausgleich. Meditation, also vom Schlafen meditiere ich gerne. Also das ist so eine Sache, da hilft mir das. Sonst, ich habe das früher mehr gemacht, jetzt weniger, genauso wie auch Sport. Ich habe mal Volleyball in der zweiten Bundesliga gespielt.
Okay.
Das geht halt nicht mehr neben Wunderflats. Und das sieht man mir auch an, dass das nicht mehr geht, weil man hört ja dann irgendwann auf, Sport zu machen, aber die Ernährung bleibt halt gleich.
Ey, mein alter Chef hat gesagt, ja, gutes Business geht durch den Magen. Und er hat das in den Bauch geklopft und hat gesagt, siehst du.
Genau. Nee, ansonsten klar, also Freunde, so was man halt macht,
das ist üblich,
20. Ja.
Okay. Hast du eine Morgenroutine?
Kaffee.
Also, Kaffee. Kaffee. Okay, eine Antwort. Ja, Kaffee. Kaffee. Direkt in die Venen.
Den brauche ich schon zum Starten. Okay. Ansonsten, ich mag es gerne morgens mein E-Mail-Postfach einmal durchzugehen. Also hört man ja oft, dass man das nicht machen sollte, aber ich mag das einfach mit halt ungelesenen E-Mails auf Arbeit anzukommen. So, dass ich habe jede E-Mail einmal gesehen, einmal in Ordner gepackt, ob ich das jetzt, also ob es weg kann oder ob ich es jetzt wichtig und dringend, die Sachen werden bearbeitet dann.
Da steigst du gleich ein.
Genau.
Bist du eher Frühaufsteher oder eher später?
Geht beides klar. Also aktuell arbeite ich lange oder viele private Sachen passieren halt eher abends oder auch Treffen mit Vermietern, mit der Politik, sind halt entweder ganz früh oder ganz spät. Und danach richtet sich das. Also ich habe da keine Präferenz.
Hast du keine? Ja. Okay.
Ansonsten probiere ich zu frühstücken mit meiner Freundin immer. Das bringt auch viel, gemeinsam einen Tag zu starten. Aber es klappt halt nicht immer lange.
Ja. Das ist modernes Leben halt, okay.
Ja.
Und hast du ein paar Content-Tipps für unsere Hörer? Also wir sagen immer, ey, du triffst irgendwie einen jungen Studenten am Anfang von allem und sagst, okay, pass mal auf, ich habe folgende drei Tipps für dich. Lies das Buch, schau dir den Blog an, geh an diesen Ort, hör diesen Song.
Okay. Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man für viele verschiedene Eindrücke bekommt, auch viele verschiedene Sachen studiert, also nicht studiert, sondern halt lernt.
Ja.
Das Zusammenbringen von verschiedenen Interessen bringt dich halt, egal was du machst, meistens weiter, als wenn du halt fokussiert bist auf
das eine Sache. Thema.
Genau. Und genau dementsprechend, also eins der Bücher, was mich am stärksten geprägt hat, ist Gewaltfreie Kommunikation von Jonathan Rosenberg, ich weiß nicht, ob man so ausspricht. Genau, das hat mir halt extrem geholfen in der Mitarbeiterkommunikation, auch in der Beziehung, halt Konflikte zu vermeiden. Und also geht es halt viel um Empathie. Also im Endeffekt, wie drücke ich mich aus, ohne den anderen zu verletzen? So, das ist das Offensichtliche. Aber auch andersrum, wenn Leute emotional werden und in der Sprache dich verletzen, das halt zur Seite zu stellen und zu sagen so, hey, ich probiere halt zu hören, was der eigentlich will. So, das ist... hilft in jedem, das hilft mit der Politik, das hilft mit den Mitarbeitern extrem.
Hält sich nur kaum einer dran.
Ja. Ansonsten, was ich gerade lese, ist How Brands Grow. Da weiß ich den Autor gerade nicht, aber ich kann mal. Liegt der hier neben mir? Byron Sharp heißt der. Da geht es darum, die räumen so ein bisschen mit Marketing-Mythen auf. Mhm. Weil viel Marketing geht ja über Mund-zu-Mund-Propaganda weitergegeben. Und in dem Buch geht es halt darum, da hat eine australische Uni sich damit mal auseinandergesetzt, so was ist überhaupt bewiesen im Marketing, was nicht. Und genau, das ist super spannend. Also kann ich sehr empfehlen.
Okay, sehr cool. Vielleicht auch mal lesen. Ja, wollte ich gerade sagen, das passt hervorragend. Ja. Ja. Du hast vorhin was gesagt, was ich sehr spannend fand, und zwar, du hast für vermögende Leute Anlageentscheidungen getroffen oder investiert. Kannst du uns darüber noch ein bisschen was, also bitte keine Namen, aber vielleicht einfach, was du gemacht hast.
Genau, also das hat angefangen mit, meine Mutter war mal selbstständige Versicherungsmaklerin, und da habe ich halt irgendwie viel über die Unterschiede gelernt und wie da auch Commission-Modelle funktionieren und so weiter. Und es hat dann damit angefangen, dass ich quasi Versicherungen von Freunden, ich habe halt probiert, das Gleiche für weniger Geld hinzubekommen und das Geld, was dann übrig bleibt, mit Investmentempfehlungen quasi anzulegen für die Altersvorsorge. Mhm. Weil halt, ich komme aus Hellersdorf, also für viele Leute ist das halt ein extrem wichtiges Thema damals gewesen, klar, was halt überall natürlich so ist. Mhm. Also Altersvorsorge, reicht die Rente und so, das hat viele beschäftigt. Und genau, und dann ging das halt weiter, dass ich das halt nicht nur in dem Maße gemacht habe, sondern dann auch ein Besitzer von einer Bowlingbahn, den ich kennengelernt habe, der hat mich dann gefragt, ob ich ihm halt einfach helfen kann, da Entscheidungen zu treffen, also Diversifizierung des Portfolios und so weiter. Das waren halt Sachen, mit denen ich mich beschäftigen wollte, was aber für mich als finanzinteressierter Schüler damals mit 17, 18 halt was Besseres, was ich mir vorstellen konnte in dem Bereich, also mich mit verschiedenen Anlageklassen auseinanderzusetzen und ihm quasi bei der Entscheidung zu helfen, und genau, das war der Hintergrund und ja.
Wow, Punkt, ja. Das ist ja für 17, 18 ist das schon, echtes Brett. Ja,
also halt Interessensbildung, ne? Also wenn man sich für was interessiert, lernt man es schnell und deswegen halt auch, ich glaube deswegen auch, wenn man verschiedene Sachen lernt, fällt es immer einem auch leichter, neue Sachen zu lernen, und deswegen, glaube ich, sollte man nicht aufhören, sich neue Inspiration zu holen, neue Sachen zu lernen.
Cool. Wir fragen das nämlich auch ab und zu, investierst du selbst und hast du vielleicht einen Tipp für unsere Hörer?
Ja, also ich habe selber probiert, eine gemietete Wohnung zu kaufen, also eine gemietete Wohnung tatsächlich, aber als geschäftsführende Gesellschafter ist es einfach schwer. Also du bekommst halt nicht die Deals, also die Prozente, die halt sonst ein Angestellter bekommt. Das heißt also, unsere Angestellten, viele haben eigene Wohnungen, kaufen auch fleißig, da helfen wir auch. Wir haben auch so ein Netzwerk an... Also wir stehen natürlich in der Mitte des Ökosystems, das heißt, wir haben Investoren, die halt uns regelmäßig fragen, habt ihr Wohnungen, die ich kaufen kann? Genauso wie wir halt auch Leute haben, die ihre Wohnung verkaufen wollen, auch die mit uns zusammenarbeiten und halt sagen so, hey, habt ihr vielleicht jemanden, das kaufen kann? Und das machen wir halt aktuell, verbinden die Leute halt umsonst, weil ich sehe da keine Wertschöpfung drin, die Leute zu verbinden.
Damit stellst du zwar gerade den Beruf des Maklers komplett in Frage, aber danke.
Also bei uns ist das halt, ne, das ist halt nicht unser Kerngeschäft und es passiert halt. Und genau, ansonsten probieren wir halt andere Startups zu unterstützen, andere Gründer. Ich spende auch in die Ernst-Reuter-Stiftung, die ein Gründerstipendium an der FU ausgibt, wo ich studiert habe. Und genau, das heißt, da machen wir viel, aber ansonsten, mein eigenes Geld steckt in der Firma.
Gut angelegt.
Ja, danke.
Ja, definitiv. Ja. Ja. Das sollte jetzt nicht das Zeichen sein, der Schluss. Ja, genau. Aber wir sind so ziemlich am Ende. Ich frage noch, ich weiß nicht, ob du affin bist in der Richtung, aber Architektur, ist das ein Thema? Hast du ein Lieblingsbauwerk, Lieblingsarchitekten oder?
Nee, okay, warte,
stopp.
Die andere Frage ist viel besser. Was ist deine Traumimmobilie?
Was ist deine Traumimmobilie? Also, ja, so, ne? Okay, doch, hast du recht.
Ja, ich hatte so ein Gebäude in Berlin, wo ich immer, also schon vor, weiß ich, mit 10 oder 12 dachte, so, da will ich irgendwann mal irgendwie in Berlin, also wenn ich in Berlin was mache, dann soll da soll mein Gebäude stehen. So. Und das wurde vor kurzem abgerissen und verkauft. Es war eine Brachfläche in genau Grenze Friedrichshain zu Kreuzberg. Und da wird jetzt gerade ein Bürogebäude draus. Und das, dadurch, dass wir auch viele Projektentwickler zu tun haben, hat sich das auch so ein bisschen umgesprochen, dass ich das schon immer gern wollte. Und dann kam letztens jemand auf mich zu, also ein Projektentwickler, und hat mich halt mit dem Käufer verbunden. Und da bauen wir jetzt das Wunderflats Büro in, das nächste. 3600 Quadratmeter, 6 Etagen und ja.
Also verwirklicht. Das.
Genau. Oder
in Verwirklichung.
Traummobilie, Mission accomplished.
Genau, okay. Cool. Es ist halt cool. Nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, das Gebäude finde ich am schönsten, sondern es ist halt also funktionsbezogen. Ne? Also ich habe klar meine Lieblingsorte in Berlin, ja, aber ich habe jetzt kein Gebäude. Ja, das kann ich glaube ich nicht sagen. Also die, wir haben, also das sind halt weniger jetzt Gebäude oder so, ja, okay, sondern halt so.
Wie Ort ist gut?
Genau.
Es kommt auch so, aus Berlin, deswegen.
Ah, okay. Ja. Es gibt so an der Spree ein paar Spots, wo die nicht touristisch überlaufen sind, wo man halt noch quasi in der Stadt dort sitzen kann und Blick auf die Stadt hat. Und ja, das genießen kann.
Und sich entspannen kann.
Genau, das zähle ich dir gerne danach.
Okay, cool. Das war ein super Schlusswort. Jan, war ein super geiles Interview. Vielen, vielen Dank. Ja, echt sympathisch, total informativ. Und liebe Hörer, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie uns. Wenn ja, schreibt es uns. Wenn nicht, schreibt es uns auch. Bis zum nächsten Mal. Coole Bude.
Danke. Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss. Ciao.